und herzlich willkommen beim Podcast der German Football Analyst, dem GFA-Pod. Ich bin hier wie immer mit Felix. Hi Felix.
Hi, grüß dich. Hi an alle da draußen.
Hi. Und ich bin der Chris, beziehungsweise Christian, ganz offiziell, aber Chris ist auch voll in Ordnung. Ja, wir sind jetzt hier bei Episode 22, das heißt, wir sind auch schon 22 Wochen dabei, Felix, ne?
Krass, ne? Haben die ganze Offseason mitgenommen und jetzt die erste Season.
Erste regular Season, genau.
Ja, Football is back. Schön.
Football is back, genau. Das hat man auch gemerkt. Ich habe heute gedacht so, oh Gott, endlich wenigstens noch mal ein paar Sonnenstrahlen. Zumindest hatte ich hier welche bei mir in Münster gehabt. Und dann ist mir auch wieder klar geworden, scheiße, der Winter ist da, aber gut. Das heißt wenigstens, dass der Football wieder anfängt. Das heißt so dann so ein kleines Silver Lining am Himmel zu erkennen, ne?
Ja, okay. So kann man es auch sehen.
Ja, so kann man es auch sehen, wobei das schon so ein bisschen frustrierend ist, dieser Sommer in diesem Jahr. Aber gut, das ist dann wieder was für den schönen Wetter-Podcast und nicht für den Football-Podcast. Das ist dann vielleicht ein Projekt für den nächsten Frühling.
Ja, außerdem kannst du dich ja nicht immer beschweren. Ne? Hauptsache Football ist wieder da. Wir haben viel zu besprechen und viel Football zu gucken. Die Sonntage sind endlich wieder.
Ja. Mit sinnvollem zu gestalten.
Ja, zumindest ab 19 Uhr.
Ja, genau. Genau, ja, auf jeden Fall wollten wir noch kurz, bevor wir mit dem üblichen Programm, den Nachrichten anfangen, wollten wir uns einmal bedanken bei den ganzen vielen neuen Zuhörern, die wir jetzt haben. Das sind in den letzten Wochen doch so einige dazugekommen und das freut uns ganz besonders. Das motiviert uns auf jeden Fall immer weiterzumachen.
Definitiv, und du hast es angesprochen, 22. Folge, 22 Wochen sind wir jetzt dabei. Hätten wir am Anfang nicht gedacht, ne? Also für alle, die jetzt vielleicht neu auch dazukommen, wir haben es spaßeshalber irgendwann mal angefangen in der Offseason, haben uns gedacht, lass uns doch den Podcast mal machen. Wir sprechen eh so viel über Football. Sind so interessiert, 24/7 irgendwie dabei, und dass das dann so gut läuft, das hätten wir uns echt nicht erträumen können.
Ja, ich meine, im Prinzip kann man sogar sagen, dass der Podcast so auch schon so teilweise als einfach Dialog zwischen uns gedacht war, weil wir gedacht haben, okay, wir reden so viel über Football, so können wir das Ganze ein bisschen rechtfertigen, dass wir so viel über Football reden vielleicht auch.
Ja, gut, das stimmt.
Ja, so ein bisschen in die Richtung zumindest. Und wir haben uns auch gedacht, okay, der Markt in Deutschland, ja, wächst ja ziemlich deutlich, was das Football-Interesse angeht. Und da dachten wir, gut, dann wollen wir auch den Leuten ein bisschen was geben. Und quasi das, was wir im amerikanischen Markt, den wir ja nun, und die amerikanischen Medien, die wir sehr stark verfolgen, auch so ein bisschen in den Deutschen so zusammengefasst rüberbringen, würde ich mal so sagen.
Genau, ja.
Genau, ja, und dann fangen wir mal direkt an. Wie immer gibt es einiges zu erzählen. Also es gibt eigentlich kaum eine Woche in der NFL, wo dann halt nicht irgendwie ansatzweise mal so newsrelevante Nachrichten kommen. Also insofern machen wir da auch mal direkt weiter. Und ja, wollen wir mit den Verletzungen anfangen oder mit den Nachrichten, Felix? Was ist dir lieber?
Ja, ich würde sagen, vielleicht mit den schlechten News, ne? Also, wenn man so sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, bin ich eher der Typ, der sagt, okay, sag mir erst die schlechte. Deswegen würde ich sagen, lass uns die Verletzungen zuerst mal anschauen.
Ja, in Ordnung. Ja, gut, ne? Erste Woche Football heißt auch erste Woche mit vielen neuen Verletzungen. Und da gab es schon so ein paar Schlüsselspieler, die ausgefallen sind. Und ich würde dann ganz gerne erstmal mit David Johnson anfangen, Felix.
Ja, krasser Verlust eigentlich, der im Grunde genommen ist er der Top-Spieler aller Football-Fantasy-Ligen. David Johnson, der Running Back der Cardinals. Eine Wrist-Injury, man weiß im Grunde genommen gar nicht so wirklich, wie der Status ist, ob er, Anfang hieß es, könnte sein, dass er in der Woche 2 schon wieder spielt. Das hat sich jetzt so ein bisschen relativiert. Manche sagen November, manche sagen vielleicht auch schon im Oktober. Auf jeden Fall wird er einige Zeit ausfallen, was die Cardinals dazu veranlasst, jetzt auch schon wieder Chris Johnson, den sie ja entlassen hatten, wieder so ein bisschen in Betracht zu ziehen.
Ja, schon eine bittere Verletzung. Gerade weil man ja auch gesehen hat, dass der Rest der Offense nicht so wirklich geklickt hat im Season Opener. Aber auch schon irgendwie eine ganz unangenehme Verletzung, wenn man sich überlegt, das Handgelenk sich auszukugeln, das ist, stelle ich mir persönlich, ich habe selber auch so ein paar Schulterleiden, was Auskugeln angeht, also ich stelle mir das sehr, sehr unangenehm vor. Der aktuelle Stand ist 2 bis 3 Monate, wird er wohl draußen sein. Das ist dann aber auch schon irgendwo so ein Best-Case-Szenario, ne? Also
super hart für die Cardinals, das ist wirklich so das Schlimmste. Also wenn sie auf einen Spieler nicht verzichten können, dann auf David Johnson, und den hat's erwischt. Es gibt wenige Teams, glaube ich, also in meinen Augen, die wirklich einen so einen Schlüsselspieler haben, auf den sie einfach nicht verzichten können. Vielleicht noch Odell Beckham, so der zweite daneben. Aber David Johnson ist auf jeden Fall der Spieler, den die Cardinals nicht verlieren dürfen, das jetzt passiert. Und auch nach dem Season-Opener gegen die Lions kann man nur sagen, wird nicht besser.
Ja, man wird sehen. Ne? Man wird sehen, ob die Cardinals sich quasi dann in diesen 8 bis 12 Spielen, die dann anstehen, über Wasser halten können. Und dann nochmal vielleicht nochmal so ein Late-Season-Run machen, um dann vielleicht doch noch in die Playoffs reinzukommen, sodass er dann nochmal wirklich einen Impact macht. Aber ja, du hast recht, das sieht nicht so wahrscheinlich aus. Du hast gerade von den wichtigen Spielern gesprochen. Du hast natürlich komplett die Quarterbacks außer Acht gelassen, ne?
Ja, klar, natürlich. Mache ich immer.
Aber das ist natürlich auch selbstredend. Also, dass Quarterbacks die essentiellste Position ist im Football-Team, das ist unbestritten. Und da können wir dann auch mal direkt zu dem namhaften Quarterback gehen, der so ein bisschen an seiner Schulter, wie bei mir auch, herumlaboriert, und zwar Andrew Luck von den Indianapolis Colts.
Andrew Luck, ja, das ist eigentlich so die traurigste Szenerie eigentlich in Indianapolis, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Andrew Luck, man weiß nicht, wann er wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, ist auch die Frage, will man den überhaupt in das Team reinpacken? Also momentan, also gerade mit einer Schulterverletzung, so wie die jetzt gespielt haben im ersten Spiel gegen die Rams, willst du eigentlich keinen Franchise-Quarterback, der vielleicht noch so ein bisschen laboriert an der Schulter, wie du sagtest, in so ein Team reinpacken, weil das Team ist einfach total out of sync, wie man sagt. Also da passt gar nichts zusammen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist auch, glaube ich, das Motto, den Tenor, den die Colts so preisgeben. Die sagen halt, okay, wir setzen ihn erst wieder ein, wenn er wirklich komplett ausgeheilt ist. Und im Moment ist selbst Woche 3 fraglich, so wie man das hört. Also dadurch, dass er jetzt quasi schon für Woche 2 outgeholt wurde, ich weiß nicht, wie nennt man das auf Deutsch? Gesagt wurde, dass er auf jeden Fall Woche 2 nicht spielt.
Ja.
Genau.
Ja,
insofern kann man da relativ...
Was würdest du machen? Also ich meine, wenn du, sagen wir mal, erst bei 90%, würdest du ihn in Woche 3 reinwerfen?
Nein, auf keinen Fall.
Nee. Also ich... Das, jetzt macht es sehr viel Sinn, der Trade, den die mit den Patriots gemacht haben für Jacoby Brissett, weil Tolzien wirkt auch völlig überfordert. Das heißt, Jacoby Brissett ist jetzt wahrscheinlich der Spieler, der auch schon in Woche 2 starten wird. Macht es sich vielleicht doch bemerkbar, dass viele Teams um Colin Kaepernick einen Bogen gemacht haben. Jetzt schlägt es sozusagen zurück, weil jemand wie Colin Kaepernick könnten die Colts auf jeden Fall gebrauchen.
Ja, doch, mit Sicherheit. Also gerade, um natürlich auch irgendwo so ein halbwegs fähiges Team aufs Feld zu stellen. Ne? Also um halt auch einfach das sich über Wasser zu halten, wenn dann Luck meinetwegen in Woche 4, Woche 5 wiederkommt, dass er dann halt nicht in ein Team kommt, das schon 0-5 hat. Ne? Also
ja, definitiv.
Ja, ist natürlich ein bisschen schade für die Colts. Und Luck ist ja nun wirklich auch der Quarterback, der noch nicht in der Lage war, sein Talent auch in der Postseason unter Beweis zu stellen. Ne? Ich glaube, einmal im AFC Championship Games gegen die Patriots verloren.
Ja.
2013 oder 14?
Ich glaube, 14 war es, ja. Aber ich meine, er hat schon eigentlich alles unter Beweis gestellt. Also Andrew Luck ist der, ich glaube...
Was er selber kann, definitiv.
Ja.
Also aber er konnte es halt nur nicht in Erfolg ummünzen. Ne?
Ja klar, aber das liegt halt einfach daran, und das macht sich jetzt auch bemerkbar, dass die Colts einfach über Jahre hinweg auch das Team ganz komisch aufgebaut haben, ganz komisch gedraftet haben, eigentlich nur Receiver gedraftet haben, dass die Defense, das hat man jetzt gesehen. Ich meine, hättest du vor Woche 1 geglaubt, wenn ich dir gesagt hätte, dass LA das Team mit den meisten Punkten sein wird? Also ich meine, das war ja fast ein 50-Burger. Also das spricht einfach... nicht unbedingt für die Defense der Colts, ganz im Gegenteil. Also das Team insgesamt hat halt nichts, was irgendwie Hoffnung macht. Auch nicht für die nächsten Jahre in meinen Augen. Ja. Also es gibt viele Teams, die von dem Quarterback abhängen, keine Frage. Aber es gibt auch Teams, die können das ein bisschen auffangen, wenn sie, sagen wir mal, mit dem Backup rausgehen. Und die Colts einfach gar nicht.
Das stimmt. Ja, es ist natürlich schwierig in Zeiten, ne? Wir haben ja das Salary Cap und dann noch viel Geld auf die Backup-Position dann zu investieren. Ich kann verstehen, warum man sagt, okay, nee, das machen wir lieber nicht. Da gucken wir lieber, dass wir irgendwie einen günstigen Rookie finden oder so einen Backup-Quarterback, der 2-3 Millionen verdient. Das funktioniert aber halt nur so lange, wie der Hauptquarterback sich einfach nicht verletzt. Ne? Also, genau. Ja, ein Spiel mit dem Feuer sozusagen. Und ich habe auch schon irgendwo gehört, dass die Colts jetzt versuchen, wieder zu tanken, wie sie es damals gemacht haben, als Peyton Manning sich am Nackenwirbel verletzt hat. Das wäre schon krass, wenn sie dann nächstes Jahr wirklich einen sehr hohen Pick haben würden in der Quarterback-Klasse. Den könnten sie wahrscheinlich sehr gut wegtraden für viele, viele andere Picks. Also
ja,
das wäre dann so quasi die Upside.
Ja, oder Andrew Luck kommt vielleicht nicht so schnell zurück und sie draften einen neuen Quarterback. Könnte auch sein.
Ja, das wäre aber schon ganz schön kontrovers.
Ja, das wäre krass, ne? Aber ich meine, traurig ist ja jetzt einfach für alle Fans der Colts, dass quasi nach Woche 1 im Grunde genommen klar ist, okay, das Beste, was uns passieren kann, ist der First Overall Pick. Naja.
Ja, das ist schade, das stimmt. Okay, weiter im Text. Als nächstes Allen Robinson hat sich das Kreuzband gerissen.
Ja, der Receiver der Jacksonville Jaguars. Schade für ihn. Sehr vielversprechender junger Receiver. Letztes Jahr kein starkes Jahr gehabt, aber davor wirklich eingeschlagen in der Liga. Ist jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, in seinem Contract Year, also sozusagen in dem Jahr, wo es nochmal darum geht, sich ins Schaufenster zu stellen für einen neuen Vertrag. Da ist es natürlich nicht hilfreich, wenn du nach der ersten Woche direkt raus bist für die Saison. Mhm. Aber für die Jacksonville Jaguars nur ein kleines Trostpflaster, wenn man so will, denn na okay, kommen wir später zu dem Spiel selber. Aber in dem Spiel selber gab es ja auch noch ein paar andere Verletzungen. Auf Seiten der Texans war das dann, ne? Brian Cushing, der Linebacker, und Fred Elwitz, der Tight End, mit Concussion raus. Und ich glaube, J.J. Watt hatte auch noch was an der Hand, Finger.
Finger ausgekugelt.
Ja.
Was ich gelesen hatte, unter Umständen sogar auch offen, also eine offene Finger auskugeln und durch die Haut. Das ist dann wieder sowas, wo man denkt so,
Ja, stimmt, hat er irgendwie gesagt, so, ne? So J.J. Watt-like, Knochen kam halt raus, haben wir gefixt, ich bin wieder raus, so nach dem Motto.
Genau, ich bin ein harter Typ, so.
Ja,
also auf dem Platz ist das auf jeden Fall, das präsentieren nicht. Aber da haben wir letzte Woche schon drüber geredet und da wollen wir nicht nochmal weiter drüber reden. Genau, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Wide Receiver. Und zwar hat Kevin White sich das Schulterblatt gebrochen. Ich musste auch erst gucken, das ist das Scapula, heißt das auf Englisch. Da wusste ich auch nicht aus dem Stegreif, was es ist. Aber das ist gebrochen. Und
traurig so auch,
als wenn es Season-Ending wäre.
Season-Ending, ja, wahrscheinlich. Und ich meine, er hat bisher noch keine Saison wirklich abrufen können. Ich glaube, in seiner ersten Saison war er komplett raus. Sehr vielversprechender Wide Receiver für die Bears, den sie auch gut gebrauchen können. Auch raus. Tja, auch nicht gut. Schlecht.
Das stimmt. Ja, gut. Und dann gehen wir nochmal nach Kansas City zu den Chiefs. Und zwar hat da Strong Safety Eric Berry sich leider mal wieder verletzt. Er hätte nun auch wirklich insgesamt eine bemerkenswertere Verletzungsgeschichte, auf die er zurückblicken kann. Auch wenn er es wahrscheinlich nicht gerne tut. Und zwar hat er sich die Achillessehne gerissen. Das ist auch wieder so eine Verletzung, die sehr lange dauert. Ich glaube insgesamt sogar noch länger als ein Kreuzbandriss. Aber im nächsten Jahr könnte er wahrscheinlich doch wieder zum Starter über der Season fertig sein. Eric Berry, der mit Krebs diagnostiziert wurde, ich glaube vor 2 Jahren war das, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ist natürlich schon ein Spieler, der, wo man sich dann denkt, so, Mann, das ist jetzt einer, den man sich unbedingt gewünscht hätte. Und vor allen Dingen hat er auch einfach unheimlich gut gespielt in dem Spiel und Gronkowski einige Probleme bereitet.
Ja, eigentlich in den letzten Jahren so mit der einzige Safety, der Gronk wirklich in Schach halten konnte. Also Man-to-Man, ohne Hilfe, war schon beeindruckend, was er gespielt hat. Hat ja auch seinen neuen Vertrag bekommen vor der Saison und jetzt sehr, sehr bitteres Ende für ihn. Es ist irgendwie immer schade, wenn man das in der Preseason geht das immer so ein bisschen unter, die Spieler, die sich quasi in der Preseason verletzen, finde ich, und dann raus sind wie so ein Julian Edelman oder so. Aber wenn du es quasi im Season-Opener hast und du machst auch noch ein gutes Spiel wie Eric Berry und dann fällst du aus, das ist schon nochmal deutlich härter, finde ich. Weil man einfach sieht, so was die Spieler dann wirklich in dem, wenn es wirklich darum geht, gegen ein gutes Team zu spielen, einen super Spielerpreis liefern und dann sich verletzen, das ist nochmal so deutlich bitterer, finde ich.
Das stimmt, ja. Obwohl es eigentlich nicht bitterer ist, aber
Ja, out for season ist out for season im Endeffekt, ne? Das stimmt schon, aber.
Das stimmt, ja.
Ja.
Ja. Okay, ja, dann mal direkt weiter zum nächsten bekannten, wirklich sehr bekannten Spieler gerade im Moment, den First Overall Pick Miles Garrett von den Cleveland Browns. Bei dem ist es Gott sei Dank nicht Season Ending, aber er hat sich eine Knöchelverstauchung zugezogen in der Preseason. Hat jetzt dieses erste Spiel nicht gespielt. Tja, man weiß nicht so genau, wann er wiederkommt. Aber so wie es aussieht, wird er noch so, ja, zwei Spiele wird er wohl noch fehlen, so wie sich das alles anhört.
Ja, und hat jetzt auch selber, glaube ich, in einem Interview, habe ich heute noch gelesen, gesagt, dass er selber es auch nicht zu schnell wieder angehen lassen wird. Also er wird sehr, sehr langsam das Ganze angehen. Er wird es sozusagen nicht rushen, also nicht zu schnell versuchen, wieder aufs Feld zu kommen, um wirklich voll auszuheilen. Das spricht immer dafür, wenn ein Spieler das schon sagt, dass es wirklich nicht in den nächsten ein, zwei Wochen passieren wird, dass wir ihn auf dem Feld sehen werden. Ja, natürlich auch für die Browns nicht unbedingt schön, aber er ist zumindest, wird er wieder zurückkommen. Das ist ja immer das Wichtigste.
Das denke ich auch. Ja, und ich meine, er kommt zu einer starken Defense zurück, ne? Die hat ja, aber dazu auch gleich mehr. Aber ja.
Ich sehe schon, wir sind ganz heiß, über die Spiele zu sprechen.
Ja, das kann man wohl sagen. Okay, dann haben wir noch ganz schnell zwei Punkte, die ich ansprechen wollte. Und zwar zum einen Danny Woodhead von den Ravens, der ja einen Hamstring hat, also einen Oberschenkel. Ja,
das hat er zum Glück.
Im Englischen. Ja, ich finde das immer so lustig. He's got a hamstring. Ja, okay, ich habe auch einen. Ja. Aber das ist mehr oder weniger eine Zerrung dann, ne, ja, die dann nochmal angesprochen wird.
Ja, oder irgendwie könnte auch irgendwie ein Muskelfaserriss oder sowas sein. Ja, ich schätze mal, ein paar Wochen ist er raus.
Genau, ja. Ja, sicherlich nicht gut für die Ravens. Danny Woodhead, ich kenne ihn noch aus den Zeiten bei den Patriots, da so der typische Scat-Back, Satellite-Back, wie man es irgendwie im Football jetzt mittlerweile nennt. Ja, den wird Flacco schon vermissen.
Ja.
Genau. Ja, und der letzte Punkt, es wäre dann Ronald Darby, der Cornerback von den Eagles, den sie gerade erst getradet haben, beziehungsweise air-traded haben. Ja. Von den Buffalo Bills, der da das Defensive Backfield stabilisieren sollte, das bei den Eagles ja schon so ein bisschen, ja, darf ich löchrig sagen, Felix?
Ja, ich würde nicht sagen löchrig, kommen wir auch ja nachher nochmal zu, aber du hattest, glaube ich, getwittert. Ich hatte das in dem Moment gar nicht auf dem Schirm. Ich habe ein anderes Spiel geguckt und du hattest dann getwittert, übrigens für alle, die sich das nochmal angucken wollen, @ChrisNarrath bei Twitter. Dein Handle, das Video von seiner Verletzung, das sieht echt schon brutalst aus. Dass er nochmal zurückkommen wird die Saison, ist dann schon überraschend, finde ich. Wenn man sich das anschaut, wie das da, ja, ich will es nicht beschreiben.
Ja.
Und traurig natürlich für die Eagles auch hier. Es ist immer nervig, wenn ein Spieler längerfristig ausfällt. Aber klar, sie haben ihn gerade geholt. Er ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor schon gewesen im Backfield. Fällt jetzt länger aus, aber ich glaube, die Eagles können es, so wie sie dann gespielt haben, noch verkraften.
Ja, auch wenn sie gegen Kurt Cousins gespielt haben. Ich habe mich übrigens entschieden, ich nenne ihn jetzt immer nur noch Kurt und nicht mehr Kirk. Ich finde das, oder vielleicht nenne ich ihn Kurt, wenn er nicht so gut gespielt hat, und Kirk, wenn er gut gespielt hat?
Ja, ja gut, die Frage, das ist schwierig. Ja, also vielleicht sollten wir den Owner nochmal fragen, wie er ihn nennt, und uns dann daran halten.
Ja. Ja, oder wir machen es das so. Ja, ja, okay, Darby 4 bis 6 Wochen raus, hat es irgendwo wohl doch vermeiden können, eine schwere Bänderverletzung dann noch mit davon zu tragen. Ansonsten wäre wohl eine OP nötig gewesen, dann wäre die Saison vorbei gewesen, wenn er sich dann noch irgendwie ein paar Bänder durchgerissen hätte.
Aber erstaunlich, oder? Wenn man sich das anguckt. Also wenn man sich zum Beispiel so diese Julian Edelman-Verletzung anguckt und da reißt sich das Kreuzband und Darby da sieht's aus, als hätte er irgendwie, als auch er liegt ja danach auf dem Boden und der Fuß knickt irgendwie in eine ganz andere Richtung ab. Dass da nichts gerissen, gebrochen ist, das ist schon erstaunlich. Insofern, das
kann man wohl sagen.
Viel Glück für die Eagles in dem Moment.
Ja, das denke ich auch. Ja, das denke ich auch. Gut, okay, dann haben wir die schlechten Nachrichten quasi abgehandelt und die schlechten Nachrichten mit einer kleinen guten Nachricht hinten dran, dass es nur eine kurze Verletzung ist, und kommen dann mal zu den allgemeine Nachrichten, die wollen wir diese Woche ein bisschen kürzer halten, weil wir sind jetzt auch schon gut 20 Minuten hier dabei und wollen den Rahmen natürlich auch nicht sprengen. Und fangen jetzt einfach direkt mal mit Zeke Elliott an, der jetzt erstmal nicht gesperrt ist, aber vielleicht wieder doch, aber vielleicht auch doch nicht. Ja, wie wir schon angedeutet haben, es ist ein Legal Fight, also ein Wettstreit unter den Juristen, der sich zieht.
Ziehen wird, ja. Also es wird auf jeden Fall noch lange dauern. Das ist, ich weiß gar nicht, du hattest es, glaube ich, vor ein paar Wochen schon gesagt, das könnte sich in so eine Brady-Causa wandeln. Bei Brady war es ja genau das Gleiche. Brady wurde gesperrt, ist dagegen angegangen, hat es dann geschafft, sozusagen gerichtlich sein Spielrecht zu einzuklagen. Gleiche hat jetzt Elliott gemacht. Er darf jetzt spielen, wird diese komplette Saison wahrscheinlich spielen und dann wird in der nächsten Offseason sehr wahrscheinlich, so wie wir das jetzt schon kennen, weiter verhandelt und dann wird wahrscheinlich diese 6-Spiele-Sperre nochmal neu aufgesetzt und dann kann er wiederum dagegen klagen. Brady hat das damals bei seiner 4-Spiele-Sperre dann irgendwann nicht mehr gemacht und hat gesagt, okay, ich nehme die jetzt, mal schauen, was da passiert.
Ja, er hatte auch kaum noch eine Chance. Ja. Er hatte auch kaum noch eine Chance. Also bei Elliott ist es jetzt so, der hat jetzt quasi eine einstweilige Verfügung gegen diese Sperre erwirkt. Die einstweilige Verfügung erwirkt halt einfach, dass die Sperre nicht greift, solange darüber entschieden wurde. Gut, macht ja auch Sinn. Ne? Im Rückwirken braucht man dann nicht irgendwie großartig drüber. Okay, dann könnte Elliott quasi noch Geld einklagen von der Liga. Aber steht jetzt erstmal. Die NFL hat dafür wiederum Protest eingelegt. Darüber muss jetzt entschieden werden und wenn das durch ist, ich habe, glaube ich, gelesen, dass das am Freitag sogar schon der Fall sein kann, ob dann quasi der Einspruch von der NFL, ob der gewährt wird und dann könnte Elliott tatsächlich die ganze Saison über spielen. Dann wäre es wahrscheinlich, dass dann im Januar die Anhörung ist dazu und dann so ein paar Monate später die Entscheidung vom Richter dann, ob er die Sperre so beibehält oder sie
abschafft. Aber könnte es theoretisch sein, dass wenn der Einspruch der Liga jetzt quasi anerkannt wird, dass dann quasi wieder neu verhandelt wird über die Sperre? Dass er dann quasi, sagen wir mal, in Woche 3 nochmal gesperrt wird? Nee, ne?
Wenn der Einspruch der Liga, wenn dem stattgegeben wird, dann würde Elliott direkt gesperrt werden.
Ah, okay.
Also wenn jetzt mal wegen am Freitag gesagt wird, okay, wir geben dem Einspruch Stand, dann würde Elliott jetzt quasi Woche 2 bis Woche 7 fehlen. Ich weiß nicht, ob die Bye-Week zwischendurch ist. Ist sie, glaube ich, also Woche 2 bis Woche 8 wäre das dann. Das würde dann passieren.
Okay, alles klar.
Das scheint aber sehr unwahrscheinlich zu sein, weil das ist wohl nicht so üblich. Ja. Dementsprechend kann man sich darauf einstellen, dass es sich ins nächste Jahr ziehen wird.
Okay.
Okay, das war das erste News-Item. Das zweite News-Item können wir ganz kurz halten. Wontaze Perfect, der Linebacker der Cincinnati Bengals, hat einen neuen Vertrag bekommen, beziehungsweise eine Vertragsverlängerung bis 2020 einschließlich und bekommt knapp 39 Millionen dafür.
Wovon er wahrscheinlich die Hälfte an Strafen wieder abgeben wird.
Ja, das ist nicht unwahrscheinlich. Ja, können wir auch dabei belassen. Wir haben auch schon mal über ihn gequatscht. Durchaus ein etwas kontroverserer Spieler, der ganz gerne mal so ein bisschen dreckig spielt, wie man sagt.
Ja.
Gut, das war's soweit mit den News und wir machen dann gleich weiter mit unserem kleinen, aber feinen Recap der ersten Woche. So, dann sind wir jetzt hier und machen weiter mit unserem Rückblick auf Woche 1. Ganz zu Beginn wollte ich ganz gerne so eine Stat in den Raum werfen, die ich ganz interessant fand. Und zwar war Woche 1 irgendwie insofern sehr bedeutsam, dass 14 Teams es nicht geschafft haben, mehr als 300, beziehungsweise nicht über 300 Yards in der Offensive zu kommen. In Total Yards, was insofern beeindruckend ist, weil in der gesamten letzten Saison es nur ein Team gab, das insgesamt nicht über 300 Yards im Schnitt kam. Das waren die Rams. Auch irgendwie in den letzten 3-4 Jahren oder so war das auch so, dass alle Spiele zusammengenommen nur die Hälfte an Teams in der ersten Woche nicht über 300 Yards kamen. Also schon eine Woche, in der die Defenses dominiert haben. Durchaus bemerkenswert. Ich habe irgendwie nochmal einen Artikel gelesen und da wurde das so ein bisschen darauf zurückgeführt, dass die Offensive Lines insgesamt starke Probleme haben. Wir haben das jetzt auch in diesem Draft wieder gesehen, dass die O-Line-Spieler, die O-Line Prospects, weiß ich jetzt nicht, wie man das auf Deutsch nennt, die Kandidaten quasi nicht wirklich überzeugt haben. Insofern ist das sicherlich was man begutachten sollte weiterhin. Und auch sicherlich interessant, wie sich das weiterentwickelt. Wenn die Defenses weiter so stark sind, der Pass Rush sich so super entwickelt, ob dann nicht vielleicht auf Dauer auch wieder so ein paar Regeländerungen eingeführt werden, die es dem Pass Rush erschweren, zum Quarterback zu kommen.
Ja, hoffentlich nicht. Also ich meine, es ist gerade schön. Ich fand diese Woche wirklich sehr schön und auch abwechslungsreich und auch spannend, weil eben genau nicht das passiert ist wie in den letzten Jahren. Also dieses, ich meine, 9 von 10 Regeländerungen der letzten Jahre haben darauf abgezielt, dass die gerade die Passoffensiven ein deutlich leichteres Spiel haben, sei es jetzt gegen die Defensive Backs Regeländerungen, dass die denen es erschwert, sozusagen zu covern. Mhm. Von daher finde ich das eine gute Sache, eine ganz relativ natürliche Entwicklung, die sich da ergeben hat. Und es wäre natürlich nervig, wenn jetzt schon wieder da, weiß ich nicht, am besten noch, wahrscheinlich führen sie dann irgendwie so eine Canadian Football Liga Regel ein, dass du irgendwie die 5 Yards hinter der Line of Scrimmage erst starten darfst als Pass Rusher oder irgendwie so ein Kram. Also ich find's sehr gut, so wie ich das jetzt dieses Wochenende gezeigt hat. Ich meine, das wird sich auch ändern noch, ne? Die O-Lines werden sich schon einspielen. Ja. Von daher, aber es ist gut. Also ich mag es, wenn Spiele auch nicht 45-42 ausgehen, sondern 17-13 oder so.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich finde auch ein so ein Dogfight, ne, wirklich so ein Kampf um jeden Yard, so eine Schlacht der Defensiven und dann vielleicht auch Schlacht der Special Teams, wo es dann wirklich um Field Position ankommt, wo es dann darum geht, okay, wenn ich punte, wie weit kann ich ihn punten, kann ich dann quasi meinem Gegner nochmal 5 Yards abnehmen oder so, dass sowas dann wirklich nochmal Einfluss nimmt aufs Spiel, also richtig viel Einfluss nimmt, das es hat halt auch was, ne? Es ist halt nicht so flashy, ne? Es ist halt einfach so, muss man näher hingucken, um das zu sehen oder so, und das gefällt mir durchaus auch mal. Also ich habe auch nichts mal gegen so einen gepflegten Shootout, aber nicht immer.
Gepflegten Shootout, das ist auch schön. Nee, aber ich meine, diese Shootouts, die haben natürlich dann teilweise schon so ein bisschen an so ein Flag-Football-Spiel erinnert manchmal, ne?
Ja.
Und so, das war jetzt wieder so ein Football, wie man ihn irgendwie vor einigen Jahren das letzte Mal gesehen hat. Gerade viele Spiele, über die wir auch noch sprechen wollen gleich, waren so, finde ich gut, war spannend, macht Spaß.
Ja, das sehe ich auch so, definitiv. Okay.
Ich habe auch eine gute Stat. Ich habe auch nur noch eine gute Stat.
Oh. Hau raus.
Kannst du die nach dem Quarterback-Rating die 3 besten Quarterbacks der Woche 1 nennen?
Ich hab's sogar gesehen. Das war total abstrus, ne? Ich glaube, Goff war, glaube ich, Nummer 1 und den zweiten weiß ich nicht mehr. Aber es waren auf jeden Fall die, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hätte.
Also Nummer 1 ist Alex Smith, Nummer 2 Sam Bradford und Nummer 3 Jared Goff.
Ja, okay, dann war Goff Nummer 3. Ja, da hätte wirklich kaum jemand mit gerechnet. Also wenn man darauf gesetzt hätte, dann hätte man ordentlich Geld gewonnen.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist schon eine erstaunliche erste Woche, die auch tatsächlich sehr erstaunlich anfing. Also das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Patriots in Foxborough ist nicht so verlaufen wie, ich will jetzt nicht sagen alle, aber die meisten gedacht haben, oder?
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Wir hatten vorher noch mal ein bisschen gesprochen, wie wahrscheinlich ein Patriots-Sieg ist. Was so die Experten gesagt haben, irgendwie so um die 80% oder was das war? Oder vertue ich mich da? Auf jeden Fall relativ hoch. War sehr, sehr überraschend. Vor allen Dingen das Ergebnis im Endeffekt. 42 Punkte, ich weiß gar nicht, hat, glaube ich, die höchste Punktzahl jemals gegen ein Bill Belichick-Team.
Genau. Ich glaube, das letzte Mal war 1968, dass die Patriots 42 Punkte zugelassen haben in Foxborough. Ich weiß nicht, wie das auswärts war, aber zu Hause so viele Punkte, das ist schon ewig lange her.
Ja.
Nee, Entschuldigung. Das war 91 als, 91 war das, glaube ich. Jetzt erinnere ich mich. Oder 92. Irgendwie Anfang der 90er auf jeden Fall. Also es ist definitiv außergewöhnlich gewesen. In der Art und Weise hätte damit, glaube ich, kaum einer gerechnet. Und ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Auch während des Spiels, ich weiß nicht, ob ich das auch gesagt hatte, ich hatte in der ersten Hälfte zweimal das Gefühl gehabt, so okay, die Geschichte ist wahrscheinlich gleich durch, weil das so ein bisschen typischen Patriots-Style angenommen hatte. Sie haben ja den Ball bekommen, sind gestartet, haben direkt einen Touchdown erzielt und dann das erste Play von den Kansas City Chiefs bekommt Kareem Hunt den Ball, der Rookie, läuft und verliert den Ball direkt einen Fumble, der recovered wird von den Patriots, irgendwie, ich glaube, an der gegnerischen 25-Yard-Linie ungefähr. Auf jeden Fall relativ nah an der Red Zone dran. Und da habe ich gesagt, okay, gut, jetzt machen sie einen Touchdown, dann ist die Geschichte wahrscheinlich durch. So kennt man es ja eigentlich von den Patriots, dann ist es ja auch meistens so. So lief es aber nicht, ne? Dann ging es halt weiter und dann irgendwie fourth and short, irgendwie unter einem Yard war es, glaube ich. Okay, man denkt so, ja gut, dann gehen sie dafür, in Ordnung. Okay, wahrscheinlich ein Brady Sneak. Okay, kein Brady Sneak. Okay, dann ein Passspiel, kein Passspiel. Lauf durch die Mitte, gestoppt. Ich so, hä? Ah, okay, das kennt man aber nicht so, ne? Und da hat sich eigentlich schon so angedeutet, dass das Spiel ja nicht so läuft, wie man es gewohnt ist von den Patriots.
Ja, es ist immer so ein bisschen so, ich habe immer das Gefühl, wenn die Patriots anfangen, so ein bisschen zu gamblen, dann wird's schwierig, vor allen Dingen in der Regular Season irgendwie. Es ist irgendwie so wie letztes Jahr zum Beispiel, oder vorletztes Jahr war es, glaube ich, genau, vorletztes Jahr, dieses Spiel gegen die Eagles zu Hause. Ein relativ wichtiges Spiel, weil es da eben um das Seeding ging gegenüber den Denver Broncos im Playoff-Rennen. Und da haben die auch von Anfang an, ich glaube, einen Onside-Kick gemacht und Trickspielzüge und so weiter und so fort und haben dann im Grunde um gegen ein deutlich schwächeres Team mit den Eagles verloren. Und das war so genauso, du hast am Ende des Spiels so gedacht, so, warum haben die eigentlich das Spiel verloren? Eigentlich gab es keinen Grund. Jetzt gegen die Chiefs gab es schon einen Grund, weil die Chiefs verdammt gut gespielt haben. Aber die Patriots haben wieder so, weiß ich nicht, so nonchalant-mäßig irgendwie so das Spiel so ein bisschen aus der Händen gegeben. Auch warum sie am Anfang nach dem Fumble nicht dann das Field Goal genommen haben, um 10-0 in Führung zu gehen, habe ich auch eigentlich total un-Belichick-like. Eigentlich ist Belichick derjenige, der selten dieses Risiko eingeht, gerade ganz früh in einem Spiel, im ersten
Saison. Ja, und wenn du 7-0 führst, das stimmt, das ist ungewöhnlich. Allerdings kann ich das noch irgendwo gutheißen, weil ich mir denke, in Ordnung, man will dann irgendwie ein Statement machen, man will mit 14-0 in Führung gehen, Druck aufbauen, um dann halt vielleicht auch gerade gegen das starke Laufspiel von Kansas City das halt ein bisschen rauszunehmen. Ne? Ich meine, wenn man 14-0 zurückliegt, dann tendiert man halt eher dazu, durch die Luft zu gehen, als über den Boden. Und das war ja nun schlussendlich auch eine starke Schwäche der Patriots, dass einfach die Front Seven der Patriots nicht der Aufgabe gewachsen waren und das Laufspiel der Kansas City Chiefs gescheit unterbinden konnten.
Ja, was dann wieder dazu geführt hat, dass die Patriots wieder diesen typischen Three-Man-Rush gespielt haben mit 8 Spielern in Coverage, was bisher noch nie funktioniert hat, weil die Patriots einfach das nicht gut spielen, finde ich. Wie letztes Jahr gegen die Seahawks ähnlich, finde ich. Ja, Team Front Seven, was du angesprochen hast, ist auf jeden Fall das größte Problem, was ich jetzt momentan sehe bei den Patriots. Die Offense, wenn ich mir jetzt denke im Nachhinein, okay, die haben Amendola in dem Spiel selber noch verloren. Mhm. 2 Wochen vorher haben sie gerade Edelman verloren. Malcolm Mitchell kurz vor dem Spiel auf die Injured Reserve gesetzt. Und ja, dann musste sogar Philip Dossett noch ran, den sie gerade geholt hatten von den Colts. Dann war es okay, was sie da gespielt haben in der Offense. Zumindest auch in der ersten Halbzeit war es gut. Aber die Defense hat eigentlich von Anfang an nicht so wirklich, zumindest den Erwartungen entsprochen, die man von ihnen hatte. Eigentlich waren ja alle davon ausgegangen, dass die Defense noch besser sein müsste als im letzten Jahr. Und letztes Jahr war es die, ich glaube, insgesamt Number One Scoring Defense.
Genau, ja. Nach Punkten die beste Defense.
Ja, also der Pass Rush ist im Grunde genommen momentan noch nicht so wirklich vorhanden. Das ist ein großes Problem. Und die Linebacker.
Ja, man sieht es ja auch daran, dass Donta Hightower wirklich dann in den Pass Rush eingegangen ist und teilweise auch als Defensive End gespielt hat. Der hat sich dann ja nun auch noch verletzt, was ein wirklich echten Schlüsselspieler in der Defense ist. Ich würde sogar sagen, der Spieler, der am wenigsten zu ersetzen ist, gerade im Moment bei den Patriots. Ja. Weil die Linebacker-Position ist relativ dünn aufgestellt, die Defensive-End-Position auch. Deswegen ist halt Hightower dann auch da durchaus reingerutscht. Das hat dann dazu geführt, dass Kashi Marsh oder so, oder irgendwie
Cassius
Marsh mit Nachnamen. Cassius Marsh, genau. Ja, der wurde dann reingeschmissen. Der ist quasi vor anderthalb Tage vor Spielbeginn überhaupt erst in Foxborough eingetroffen.
Und auch kein Cover-Linebacker ist. Also der...
Überhaupt nicht. Ja, der wurde dann auch direkt bei einem tiefen Touchdown-Pass auf Kareem Hunt geburnt, wie man so schön sagt. Das ist halt nicht die Person, die dazu geeignet ist, einem Running Back übers Feld zu folgen.
Grunde genommen also, ist es nichts passiert. Woche 2 steht vor der Tür gegen die Saints, die jetzt auch nicht überragt haben. Von daher, also alles drin. Ich glaube, es war von Anfang an irgendwie, zumindest nach dem ersten Touchdown der Chiefs, war das irgendwie so ein laissez-faire, irgendwie die Patriots, man hat gemerkt, die haben jetzt irgendwie nicht so den Drang erkannt, jetzt mal ein bisschen aufs Gas zu drücken, auch in der Defense, wurden einfach da das klassische Momentum einfach verloren und die Chiefs haben es genutzt und haben es halt auch sehr gut ausgespielt.
Ja, das muss man sagen. Also, ne, wenn man jetzt die ganze Zeit die Schwächen und die Fehler der Patriots aufzählt, heißt das nicht, dass die Chiefs schlecht gespielt haben. Also, sie haben sehr gut gespielt, sind ja auch so durchaus in der Regular Season zumindest auch so das Angstteam von den Patriots. Ich meine, vor 2 Jahren haben die Patriots dann auch gegen die Chiefs im Arrowhead Stadium verloren. Und danach sind sie dann ja auch weitergekommen und haben dann den Super Bowl gewonnen. Insofern ist es für alle Patriots-Fans es ist noch kein Weltuntergang. Man wird sehen müssen, was mit dem Pass-Rush gemacht wird. Man wird sehen müssen, wie lange Donta Hightower ausfällt. Also ich habe jetzt, glaube ich, gelesen, dass er nur einen mild MCL-Sprain, genau. Das ist machbar. Amendola mit der Concussion ist schwierig, weil sie wirklich gar keinen Punt-Returner im Moment haben. Und als Slot-Receiver ist er natürlich auch sehr wichtig. Aber es ist noch viel zu früh, um die Patriots abzuschreiben. Ich sehe da nach wie vor noch sehr viel Potenzial, dass sie die Saison noch sehr gut auffangen können.
Ja, definitiv. Also ich habe momentan jetzt überhaupt kein Problem. Ich meine, es ist ein Spiel gewesen, es war das erste Spiel. Es war in meinen Augen mehr ein Kopfding als ein sozusagen Fähigkeitenproblem. Die können das auffangen. Ich gehe auch davon aus, dass spätestens in Woche 4, 5, 6 nochmal irgendein Trade kommt von mit Belichick. Sicherheit, ja. Von daher.
Wenn nicht sogar, ja.
Ja. Von daher, mein Gott, ist so gelaufen und man kann einfach nur den Chiefs gratulieren, die ein super Spiel gemacht haben.
Ja, und wie unser beider Freund Mike Lombardi immer sagt, September Football ist kein Januar Football, ne? Also die Saison ist noch lang.
Ja, genau.
Er betrachtet auch den September, glaube ich, ganz gerne mal als Verlängerung der Preseason, wo das Team quasi noch so ein bisschen selber ausgetestet wird von dem eigenen Coaching-Staff, wo man selber noch schaut, okay, wo steht unser Team, was müssen wir noch verändern, wie funktioniert das, was wir uns in der Offseason ausgedacht haben und dann darauf reagieren, was auch durchaus gescheit klingt. Also, dass da noch nicht alles von vornherein läuft, ist natürlich auch sehr wahrscheinlich. Ne?
Ja, das stimmt.
Okay, dann gehen wir mal weiter zum Spiel der Oakland Raiders, ist das eigentlich in Nashville?
Ja, Nashville, Tennessee. Auf jeden Fall,
genau. Nashville, Tennessee, dort, wo auch die Rock'n'Roll Hall of Fame steht. Gegen die Tennessee Titans haben sie gespielt und mit 26-16 gewonnen.
War ein super Spiel, also hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Was hast du gedacht vom Onside-Kick, um das Spiel zu starten? Von Mike Mulaki?
Ich mochte es.
Ja, eigentlich. Wirklich?
Also, ich mag sowas. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie die Chancen dafür sind. Also wenn die Chancen jetzt wirklich nur bei so einem Überraschungs-Onside-Kick bei 30% liegen, ja, dann finde ich es nicht mehr so gut. Wenn sie so bei 40-45% liegen, dann finde ich es wieder okay, weil man ja schlussendlich haben sie, glaube ich, nur 25 Yards Raumgewinn abgegeben. Ich glaube, die Raiders sind an der 50-Yard-Linie gestartet. Gut, wenn du jetzt den Ball durch die Endzone geschossen hättest, wären sie an der 25-Yard-Linie gestartet. 25 Yards für die Chance, einen Ballbesitz zu klauen quasi und natürlich auch für einen absoluten Momentum-Push quasi zu sorgen, finde ich schon okay.
Also ich fand's überhaupt nicht okay irgendwie. Und da muss ich sagen, Tony Romo, ich mag ihn jetzt schon als neuen Kommentator, super gut. Nicht nur seine Art und Weise, wie er kommentiert hat, sondern auch so seine Einblicke, die er geliefert hat. Und er hat es auch gesagt, also warum in Woche 1 mit dem Onside-Kick starten? Ich meine, du hast noch nichts verloren, du musst noch nicht irgendwie gegen irgendeine Wand ankämpfen, du hast das Spiel vor dir. Gib den Ball in die Hände von Derek Carr, der irgendwie jetzt gefühlt ein Jahr lang nicht gespielt hat, und lass ihn die knapp 80 Yards überbrücken, und so schenkst du ihm quasi mindestens schon fast 3 Punkte. Von daher fand ich es auch nicht gut, dass die es gemacht haben. Und im Endeffekt war das Spiel dann insgesamt noch sehr, sehr spannend, weil Marcus Mariota auch sehr gut gespielt hat und die Titans insgesamt auch sehr gut gespielt haben. Aber das war wirklich sowas, wo ich gedacht habe, so, das ist mir zu einfach. Also warum? Also wenn sie jetzt in Woche 17 sind und sie brauchen unbedingt den Sieg, oder es ist ein Playoff-Spiel, okay. Wenn, so wie damals Sean Payton im Super Bowl der Saints gegen die Colts. Aber warum in Woche 1? Also macht für mich keinen Sinn. Aber
ja, also ich kann auch den Punkt verstehen. Das hat so ein bisschen was mit der, ja, mit dem Verständnis vom Football, das man selber hat, auch so ein bisschen zu tun. Oder mit der Einstellung, die man hat, nicht mit dem Verständnis. Nun muss ich auch dazu sagen, mir fehlen halt auch die Zahlen dafür. Also ich kann das halt, wenn die, vielleicht liegt die Chance ja auch nur bei 20%, dass man den Kick selber recovert.
Und ich glaube, der ist noch, ich glaube, es ist noch niedriger. Also ich würde es jetzt mal so, was ich jetzt ohne die Daten zu haben, würde ich sagen, es liegt bei vielleicht 10% oder weniger noch. Weil es ist, also, ja, in meinen Augen. Aber sonst generell, Marshawn Lynch, was hältst du von ihm? Was denkst du, ist er das wert gewesen, dass man ihn rausgeholt hat aus der Rente?
Ja, also in diesem Spiel hat er auf jeden Fall überzeugt. Ne? Also ich würde jetzt nicht ganz so krass auf den Hype-Train aufspringen, wie es viele Leute bei Twitter getan haben. Aber absolut ein super Signing, hat super gespielt. Damit hätte ich so wirklich nicht gerechnet. Ich meine, das habe ich ja auch vorher gesagt. Ich bin gespannt, ob er das auch halten kann. Ne?
Ja.
Also 4,2 Yards im Average mit 18 Carries, das ist sehr solide.
Definitiv.
Also mehr als solide, das ist super.
Ja. Und sie haben es auch clever gemacht, die Raiders, die haben ihn ja wirklich auch sehr, sehr viele, sage ich mal, Erholungsphasen gegönnt. Der ist ja, glaube ich, im zweiten Viertel, hat er kaum Ballkontakt gehabt. Und wurde dann wieder zum Ende.
Doch, die haben den immer zwei Drives, hat er gespielt und hat er ein Drive ausgesetzt. So war das, habe ich das, glaube ich, zwischendurch mitgezählt.
Also ja, aber wichtig, ich war auch etwas überrascht von seiner Performance. Positiv überrascht, hätte ich auch nicht gedacht, dass er wirklich so gut noch drauf ist. Und Raiders machen guten Eindruck. Die Defense hat mich überrascht, die ja letztes Jahr wirklich sehr schlecht war. Hat gut gespielt, jetzt nicht überragend, aber gut gespielt. Auf jeden Fall ein Statement schon in der Woche 1, wenn man bedenkt, wie die anderen Teams gespielt haben. Und ja, das auswärts gegen ein jetzt nicht schlechtes Team, ein Team, was viele auch als ein mögliches Super Bowl, aber Playoff-Team sehen, die Titans, war schon beeindruckend, was die Raiders gemacht haben. Vielleicht das Team dieser Woche.
Ja, wobei, da könnte man eigentlich, also Team der Woche müsste man ja eigentlich dann den Rams geben oder Jacksonville oder so. Aber gut, ja, wäre auf jeden Fall nicht unverdient.
Ja.
Ich habe gerade mal nachgeschaut und spontan gegoogelt und da kam ich auf einen Artikel, der gesagt hat, dass in der Zeit von 2001 bis 2010 60 Überraschungs-Onside-Kicks probiert wurden und davon, 60% wurden recovered quasi vom eigenen Team.
Okay.
Und das fand ich schon ganz schön erstaunlich. Also 60% ist ordentlich.
Aber ist auch schon Zeit nur bis 2010, ne?
Ja, das stimmt natürlich. Aber das heißt dann, ich denke mal schon, dass das so bei 50-50 dann wohl liegen würde.
Könnte sein. Also wie gesagt, ja, mag sein. Also wie gesagt, ich bleib dabei. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das eine gute Entscheidung war.
Mhm.
Aber ja, wenn die Wahrscheinlichkeit so ist, dann war es vielleicht doch nicht so schlecht. Aber naja, wer weiß.
In Ordnung. Dann zum nächsten Team rübergehen, zum nächsten Spiel rübergehen?
Gerne.
Oder?
Mich?
In Ordnung. Ah ja, ich kann auch noch ein kurzes Fazit machen. Also ich fand es auch, ich muss sagen, Derek Carr hat gut gespielt. Ich war doch ein paar Mal enttäuscht. Also ein paar Mal fand ich doch ein paar Würfe irgendwie sehr komisch off-target, irgendwie auch ein bisschen zu hoch. Aber hat ein Passer-Rating von 114,3. Ne? Also da will man eigentlich nicht wirklich meckern. Das ist sehr gut. Ja, die mit denen, also so wie es aussieht, muss man mit denen wirklich rechnen, was den Rest der Saison angeht.
Ja.
Okay, dann gehen wir mal weiter und zwar zu Washington gegen Philadelphia.
Auch ein sehr gutes Spiel, sehr spannend und interessant. Das Spiel so, bin ein bisschen so zum Ende der zweiten, also ja, am Ende des dritten Viertels eingestiegen ins Spiel, hab dann noch mal ein bisschen zurückgespult und mir noch mal so ein bisschen mehr vom Spiel insgesamt dort reingezogen. Und muss sagen, das, was wir auch in unserer Division-Vorstellung gesagt haben, nämlich, dass die Philadelphia Eagles vielleicht das Sleeper-Team sind in der sehr starken NFC East, hat sich doch wirklich bewahrheitet. Und gerade der Pass-Rush der Eagles ist wirklich verdammt stark. Und die haben das Spiel sowas von kontrolliert und dominiert. Also das, was man immer so schön sagt, so dass quasi entweder dominiert deine O-Line oder die D-Line der Gegner dominiert. Und hier war es auf jeden Fall so, dass die Eagles mit ihrer Defensive Line das Spiel sowas von dominiert haben. Und Carson Wentz gut gespielt hat, hat wirklich einen unschönen Pick 6 geworfen, aber sonst insgesamt war er wirklich sehr akkurat, war sehr aufmerksam und hat wirklich mit diesem Touchdown zu Nelson
Aguilar, genau.
Der Touchdown war auf jeden Fall sehr sehenswert. Also hat sich da so ein bisschen Eli Manning-mäßig, wie damals im Super Bowl gegen die Patriots, 5 klaren Sacks widersetzt und hat sich wieder rausgewunden und hat quasi immer den Blick aufs Spielfeld gehabt, so wie man sich das wünscht vom Quarterback und dann den freien Nelson, nenne ich ihn jetzt nur noch, gefunden und ein super Touchdown. Also insgesamt die Eagles sehr starke Vorstellung, wenn die so weiterspielen, sind sie auf jeden Fall für mich neben den Cowboys da das Team, das die NFC East vielleicht gewinnt.
Ja, also die Defense unglaublich, ne? Also 4 Sacks, was waren das? 8 Quarterback-Hits, glaube ich. Das ist schon eine gute Ansage. Forced Fumbles hatten sie 2 Stück, glaube ich, oder?
Ja, Fletcher Cox ja noch den einen.
Genau, ja. Insofern, und Carson Wentz sah gut aus. Also es bleibt, also erinnert immer so ein bisschen an Ben Roethlisberger. Von seiner, die Amis nennen das immer Poise, ne, die er in der Pocket hat. Also er steht da wirklich entspannt und wenn jemand kommt, dann schüttelt er sich und schüttelt ihn ab. Ja. Das ist schon immer sehr beeindruckend zu sehen, finde ich. Allerdings habe ich dann auch, also ich hätte Angst, wenn ich Fan der Eagles wäre, dass er sich halt wirklich dann, ne, verletzt, was die Chance steigt halt einfach, ne? Wenn nur je mehr Hits du bekommst, desto größer ist das Risiko. No risk, aber er sah gut aus. Das stimmt, ja. Aber zu Beginn des letzten Jahres sah er auch sehr gut aus und ist dann so ein bisschen abgeflacht zum Ende der Saison.
Ja,
beziehungsweise aber immer mehr dann.
Das Team ist halt stärker geworden. Ja. Die Eagles haben das gemacht, was Teams wie die Colts zum Beispiel nicht gecheckt haben mit einem guten jungen Quarterback. Sie haben halt einfach das Team drumherum stark gemacht. Und die Defense der Eagles ist verdammt stark und deutlich besser noch, finde ich, als im letzten Jahr, so nach Woche 1. Und jetzt mit Alshon Jeffrey noch und LeGarrette Blount noch, der auch nicht schlecht gespielt hat, haben sie halt einfach punktuell sehr gut sich verstärkt und sind sehr gut aufgestellt.
Ja, LeGarrette Blount, da habe ich eine etwas andere Meinung. Hat wieder nur so, was hat er bekommen? 3,3 Yards Average per Rush. Ich finde, der sah so, er ist ein durchaus brauchbarer Running Back, ne? Aber gemessen an dem Rushing MVP, dem manche ihnen also im letzten Jahr den Titel geben wollten, als er 18 Touchdowns gerusht hat, das erfüllte halt auf jeden Fall nicht.
Ja, das mit Sicherheit. Wahrscheinlich wird Mike Gillisley das dieses Jahr genauso machen, aber aber insgesamt die Eagles gut, Washington Redskins etwas weniger gut. Also haben nicht den Schritt nach vorne gemacht, haben ein bisschen zu kämpfen auch in der Offense, die Abgänge zu verkraften. Auch wenn ich glaube, dass Pryor einer der besten Wide Receiver in der Liga sein kann, hat sich das noch nicht so rauskristallisiert. Ja,
ich muss auch sagen, also Terrell Pryor, der hat mich doch, der war echt in einigen tiefen Routen, war der einfach komplett offen, ne? So ein bisschen Butterfinger gehabt, aber dass er alleine schon offen war. Und gut, einige Bälle kamen auch einfach nicht in seine Richtung. Da hat der gute Kurt in dem Moment dann... In dem Moment war es dann der Kurt und nicht der Kirk. Aber gut, es ist auch alles immer noch Woche 1. Man muss gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber die Eagles, kein unterferner Liefentipp. Nee. Gut, dann wollen wir mal weitermachen. Wir sind schon wieder relativ weit in der Zeit. Vielleicht ein bisschen sputen. Und zwar würde ich jetzt ganz gerne mit den Steelers gegen die Browns fortfahren.
Ja. Ja, du hast, glaube ich, mehr von dem Spiel gesehen. Ich habe mir das nur sozusagen durchgelesen dieses Mal, weil ich jetzt bisher noch nicht dazu gekommen bin, das Spiel zu gucken. Ich habe nur gelesen, DeShone Kizer macht Hoffnung für Hugh Jackson. Steelers sind die Steelers, wobei Le'Veon Bell ein bisschen unterm Radar geflogen ist.
Genau, ja. DeShone Kizer macht nur nicht nur Jackson Hoffnung, sondern auch mir. Ich fand ihn klasse. Also überhaupt keine Angst gehabt in der Pocket. Er stand da rum, hat gemacht, hat irgendwie Wurde allerdings auch 7-mal gesackt, was durchaus auch daran lag, dass er den Ball zu lang gehalten hat. Aber das ist ja so ein typisches Problem von Quarterbacks, die neu in die Liga kommen. Auch ein verständliches Problem. Das ist nun mal ein anderes Spiel als im College. Da braucht man halt einen Tacken länger, um alles zu realisieren. Aber 20 von 30 Completions, das lässt auf jeden Fall auf mehr hoffen. Die Defense von Cleveland war auch sehr stark. Und wenn man sich dann überlegt, dass dann irgendwann auch noch Miles Garrett zurückkommt, der ja von dem zumindest gehofft wird, dass er einfach richtig stark ist, könnte ich mal sagen, dass ich mich rechtzeitig dazu entschieden habe, Browns-Fan zu werden.
Ja, du bist
wobei ich das immer noch so ein bisschen mit so ein früh auf dem Bandwagon aufspringen, wie man das dann so schön im Amerikanischen
allerdings
nennt, ne? Ja, Fan muss man auch tatsächlich nach wie vor noch ein bisschen in Anführungsstriche setzen. Ich mag es einfach gerne.
Also
ich
muss dazu sagen, Christian hat eine Cleveland Browns Unterwäsche und Kissen, genau. Und Decke.
Bettwäsche.
Ja.
Genau.
Und so ein New Jackson-Bild.
Nee, das Logo von dem. So ein Poster, genau. Ich habe ein Poster von Cody Kessler bei mir hängen. Nee, das habe ich natürlich nicht. Ich mag sie gerne und ich finde das Logo aber blöd. Das gefällt mir nicht. Das ist die Farben gefallen mir auch nicht so. Naja, aber es ist, wie es ist. Pittsburgh hat insgesamt enttäuscht. Gut, sie haben gewonnen. Das ist dann am Ende auch das, was zählt. Ben Roethlisberger sah irgendwie ein bisschen rostig aus, fand ich. Hat nicht so, also ich fand die Leistung nicht so überzeugend. Schlussendlich hat Antonio Brown einfach das Spiel entschieden. Hat 182 Yards.
Das ist so abgefahren, der Typ.
Das ist, das ist einfach echt eine Hausnummer. Wie du gerade eben schon sagtest, Le'Veon Bell hat doch eher enttäuscht, was so seinen Standard angeht. Gut, daran sieht man halt einfach mal, wenn man eine ganze Preseason nicht dabei ist, dass das durchaus Auswirkungen hat, ne, auf das Spiel später. Dass er dann vielleicht noch einfach 1-2 Spiele braucht, um voll da zu sein. Das ist sicherlich keine spektakuläre Vermutung, die man dann da so aufstellen kann. Irgendwie ein Punkt hatte ich noch. Ach genau, Ben Roethlisberger, der Quarterback der Pittsburgh Steelers, hat, jetzt kommt's, ist der Quarterback, der die meisten Spiele im Stadion der Cleveland Browns gewonnen hat seit 1999.
Das ist doch nicht verwunderlich, ist, weil die Cleveland Browns in den letzten Jahren pro Saison gefühlt 15 Quarterbacks gespielt haben.
Ja, bei 0. Ich glaube, sie haben 25. Ich glaube, die schon Kaiser ist der 25.
Starter.
Genau, für die Cleveland Browns auf der Position des Quarterbacks. Und da ist es dann natürlich auch nicht verwunderlich.
Und keine Ahnung, ich würde jetzt mal ungefähr raten, die haben in der Zeit in den 25 Quarterbacks vielleicht 10 Siege geholt, 11, 12 vielleicht, wenn es hochkommt.
Also ja, gut. Ja, dann, wie gesagt, also Ben Roethlisberger hat jetzt den 11. Sieg dort. Ich glaube, First Energy heißt das, First Energy Stadium, ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dementsprechend hatte dann wahrscheinlich vorher der beste Browns Quarterback 10 Siege gehabt. Das, ich glaube, an den Anfang der Nullerjahre hatten sie nochmal einen relativ guten Lauf, wo sie so 8-9 Siege eingefahren haben. Aber ja, da das weiß ich nicht mehr so aus dem Stegreif. Aber ja, Fazit, Pittsburgh hat ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem gewonnen. Kann man auch auf das erste Spiel zurückführen. Und Cleveland hat Potenzial gezeigt und macht Spaß für die Zukunft.
Gut, gut. Spannendste Spiel des Spieltags für mich war Seattle in Green Bay.
Steelers gegen die Browns?
Nee. Seattle in Green Bay. War für mich das
erste
Spiel. Vielleicht erstmal die Frage,
ich denke, das ist auch keine...
glaubst du, ja? Nee, glaubst du, dass es berechtigt war, der zurückgepfiffene Pick Six der Seattle Seahawks relativ zu Beginn des Spiels? Und dann noch die der Rauswurf von Jeremy Lane wegen eines angeblichen Faustschlags.
Ja, also im Prinzip gab es ja zwei Flaggen. Zum einen die Unsportsmanlike Conduct, Punching oder was auch immer, wobei das ja eher ein Würgen war, kein Punchen. Und dann gab es den Block in the Back von, war das Avril gegenüber?
Rodgers.
War doch Rodgers, ja. Ne, der geblockt wurde, ja. Ich weiß halt immer noch nicht so ganz genau, was ein illegal Block in the Back ist und was nicht. Also ich blick da immer noch nicht so ganz bei der Regel durch. Das ist so für mich so ein bisschen so wie die Handelfmeterregel im Fußball oder was ist ein Catch und was ist kein Catch im Football. ja, vielleicht sollte man sich einfach mal die Regeln genau durchlesen, dann kann man das vielleicht besser einschätzen. Ich fand beide ein bisschen komisch. Also sowohl den Block in the Back als auch den Rauswurf von Jeremy Lane. Das war sicherlich vielleicht eine 15-Yard-Penalty, hätte man da vielleicht geben können, aber ja, weiß nicht, also so eine richtige Tätigkeit.
Überhaupt nicht.
Weiß nicht, fand also, ich schwierig da zu sehen.
Hab ich nicht gesehen, ja. Und der Block in the Back war, also wenn man das Ganze wörtlich nimmt, auch kein Block in the Back. Also er ist von der Seite an Rodgers dran gegangen. Insofern für mich kein Illegal Block in the Back, weil Illegal Block in the Back impliziert ja auch, dass du quasi, dass der Spieler dich nicht kommen sieht und dass du quasi aufgrund von Safety Issues sagst, das ist zu gefährlich. Aber er kam ganz klar von der Seite. Also im Grunde genommen hätte es da Touchdown für die Seahawks heißen müssen. Nichtsdestotrotz haben die Packers ja in diesem, wie ich finde, extrem spannenden und guten Spiel einfach für mich extrem dominiert, insofern als dass sie dann zumindest als also Seattle in der Offense total ausgeschaltet haben und dann irgendwann so ein bisschen Klick gemacht hat in der Offense bei den Packers selber und dann gegen eine extrem starke Defense auch der Seattle Seahawks die Punkte gemacht haben. Und für mich ganz klar neben den Raiders, aber vielleicht noch mehr, weil sie einfach gegen ein stärkeres Team gespielt haben, das Team der Woche eigentlich, die Packers, ne? Weil die Offense sah gut aus, auch wenn sie sehr viel Probleme hatten, was nicht verwunderlich ist, wenn man sich anguckt, wen die Seahawks da aufs Feld geschickt haben gegen Rodgers. Die Secondary ist wieder aktiv von den Seattle Seahawks. Dann mit Sheldon Richardson noch in der Line, extrem stark. Und trotzdem haben die Packers geschafft, weil auch eben die eigene Defense so stark war, was man nicht hätte erwarten können. Mit Mike Daniels, der ein super Spiel hatte. Und auf jeden Fall das stärkste Team, so von der Leistung an sich.
Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich, ich muss auch sagen, ich fand das Spiel super. Das war richtig spannend. Man hatte richtig die Taktiken dahinter auch noch so ein bisschen besser sehen können. Ne? Also ich fand das echt super und man darf bei der Defense von Seattle auch niemals irgendwie unterschlagen, finde ich, dass die haben jetzt, glaube ich, 8 Pro Bowler als Starter in der Defense, ne? Und die All-Pros sogar, nicht nur Pro-Bowler,
oder? Und dann ist noch...
Oder zumindest irgendwann waren sie mal All-Pros. Also das ist...
höher einzustufen, ne? Was die Packers da gemacht haben.
Ja.
Also...
Das denke ich auch. Und Aaron Rodgers ist einfach... ist Aaron Rodgers, ne? Also der ist... ich finde das immer wieder erstaunlich und beneidenswert, wenn er aus der Pocket rausgeflasht wird und dann da rumläuft und irgendwie dann immer noch irgendwie ein Target findet, dass dann auf einmal 20, 25 Yards weiter frei ist und dann einfach eine Completion kommt. Das muss einfach so unglaublich frustrierend sein für jeden Defensive Coordinator. Also Respekt.
Super stark, aber auf der anderen Seite die Seahawks in ihrer Offense muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, weil das war ja, also die O-Line ist ja wirklich das, was wir auch schon angesprochen hatten nach der Verletzung, echt nicht gut. Und das macht einem als Seahawks-Fan dann schon Angst und Bange. Weil man wieder sieht, wie Russell Wilson unter Beschuss genommen wird und auch einfach das Running Game dadurch überhaupt nicht stattfindet. Jimmy Graham eigentlich kein Faktor mehr ist. Das ist schon schwer zu ertragen dann, glaube ich, für einen Seahawks-Fan. Also schon mehr Angst, würde ich jetzt mal sagen, als bei, sagen wir mal, den Patriots jetzt.
Ja, wobei lustigerweise beide vor der Woche noch so als absolute Favoriten und als absolute Gewinner der Offseason bezeichnet wurden.
Ja, definitiv.
Erinnerst du dich mit dem Sheldon Richardson-Trade?
Ja, habe ich auch gedacht. Deswegen hat es mich ja gewundert, auf der einen Seite, dass die Packers so stark sind in der Defense und auf der anderen Seite, dass die Seahawks dann so schlecht sind. Oder vielleicht bedingt sich natürlich auch beides, aber war schon erstaunlich. Aber ich meine, ich hätte auch nicht gedacht, dass die LA Rams 45 Punkte hauen. Von daher. Oder die Jacksonville Jaguars die Texans schlagen. Oder die Bengals zu null verlieren und Andy Dalton noch schlechter ist als die Dalton Scale selber, also
Andy the Wet Rifle Dalton. Da wurde dann auch klar, warum dann jetzt McCarron nicht getradet wurde, obwohl da wohl eine sehr starke Anfrage da war, ne? Die haben wohl selber sehr gut evaluiert und festgestellt, Andy Dalton, vielleicht ist es an der Zeit mal das Zepter zu übergeben.
Ja, also aber für gut. mich die Packers auf jeden Fall Nummer 1 nach dieser Woche im Kopf-Power-Ranking. Definitiv.
Das würde ich auch so unterschreiben, denke ich. Ich glaube, ich habe auch irgendwie flüchtig ein Power-Ranking gesehen und da waren sie auch auf 1. Wobei ich mit diesen Power-Rankings, ich finde das immer, ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Das ist, ja, wie stellt man das auf, ne? Gucken, man muss ja auch schauen, gegen wen spielen die als nächstes oder so und dann, ja. Also ich bin da, also es ist immer ganz spaßig, sich das so durchzulesen, was die Leute sich denken, aber so richtig aussagekräftig finde ich das in der Regel nicht. Gut, in Ordnung. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal ganz schnell zum nächsten und auch letzten Spiel, weil wir schon relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit, Felix.
Oh, ja, ich sehe es gerade. Ja. Ja, die ja, Giants haben verloren in Dallas gegen die Cowboys. Überraschend ein bisschen, dass sie nicht unbedingt, dass sie verloren haben, sondern wie sie verloren haben. Auch ja die Giants von vielen als ein mögliches Super Bowl-Team gehandelt. Odell Beckham hat definitiv gefehlt, aber war nicht der Grund, warum die auch interessanter Stat, die Giants zusammen mit den Seahawks keinen einzigen Touchdown erzielt haben. Also die beiden combined haben keinen Touchdown erzielt. Ich meine, wer hätte das vor der Woche gedacht? Was für eine Woche 1 eigentlich, die wir hier erlebt haben. Die Giants völlig, also ich habe das Spiel geguckt, völlig aus dem Ruder. Also ich glaube, die haben irgendwann, also ich hatte gefühlt, lief das Spiel schon 4 Stunden, da waren die das erste Mal ein bisschen im Dallas Territory. Da ist überhaupt nichts passiert. Brandon Marshall, die große Acquisition der Offseason, war überhaupt nicht zu sehen. Das Running Game war nicht da.
Ein Ball hat er gefangen.
Ja, ein Ball. Und die O-Line, ähnlich wie auch bei den Seahawks, bei den Giants, total schwach. Und die Cowboys haben halt so gespielt, wie die Cowboys letzte Saison gespielt haben. Also die haben im Grunde genommen gar nichts verändert, weil es eben funktioniert. Und das war relativ unspektakulär und relativ, ja, müßig zäh, das Spiel.
Ja.
So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, also schön fand ich es auch nicht. Ich habe tatsächlich die erste Hälfte noch live geschaut, weil ich dann irgendwie doch noch im Bett lag und irgendwie nicht so gut schlafen konnte und dachte so, ach Mann, ja, doch, okay. Dann schmeiß noch mal den Game Pass.
Anrufen können.
Ja, hast du auch noch live
geguckt? Nee, habe ich nicht. Aber weil du meintest, du konntest nicht schlafen.
Okay. Beim nächsten Mal.
Okay, ich alles klar. An.
Nee, und ich war dann auch ehrlich gesagt froh, als sie zur Halbzeit das ausgemacht hat, weil dann Eli wieder, ach, weiß nicht, irgendwie, der guckt dann auch manchmal so bedröppelt rein und dann denke ich mir so, mein Gott, was spielt ihr da irgendwie? Aber ja, es ist, wie es ist, und der nette Bill Belichick immer sagt, die Giants haben, also mich schon ein bisschen geschockt, muss ich sagen, die Leistung. Also die fand ich schon
schockierend. Interessant war, dass als sie das erste Mal, glaube ich, so in die 30-Yard-Linie überquert haben, der Cowboys zum ersten Mal im Spiel, hat Ben McAdoo auf seinem riesen Play-Call-Sheet irgendwas oben in die Ecke gekritzelt. Und da gab es dann so viele Twitter-Memes und GIFs, die dann das so ein bisschen parodiert haben, wo ob er dann sowas wohl geschrieben hat wie, oh, das hat funktioniert oder muss ich mir merken oder halte ich mal fest.
Oder Rufzeichen, Daumen nach oben, I like,
ein Smiley hinter das Spiel, den Spielzug.
Ja. Wobei es ja schon schade ist, dass Ben McAdoo ja doch sein Auftreten deutlich verändert hat. Ne? Also das Callsheet ist deutlich kleiner geworden, es ist immer noch sichtbar, aber es ist kleiner geworden und ja, die Haare sind doch irgendwie geordneter alles. Ne? Und ich glaube, hat er noch einen Schnurrbart oder jetzt einen ganzen Bart oder irgendwie ist er nicht mehr diese kultige Erscheinung, die er im letzten Jahr war.
Nee, das stimmt, ist, ja.
Naja.
Leider.
Aber auch schon wieder bezeichnet, dass wir über das Spiel reden und dann über das Auftreten von Ben McAdoo, den Headcoach.
Na gut, aber er ist verantwortlich für das Spiel und die Giants haben nicht gut gespielt.
Da hast du recht, ja.
Von daher.
Aber sag nicht an so einem Aus.
Nee.
Naja, gut. Ja, wir hatten noch so zwei, drei Teams, die wir eventuell noch besprechen wollten. Jetzt sind wir aber doch schon recht weit. Ja.
Ja.
Hatte seinen Grund gehabt, warum wir die jetzt nicht als Priorität behandelt
genau.
haben, oder?
Ich würde sagen, es passt, reicht für alle, die jetzt noch bis hierhin zuhören und vielleicht jetzt noch gespannt sind auf andere Spiele. Wir werden jede Woche immer mal die wichtigsten Spiele und so rauspicken, natürlich auch die, die spannend sind. Deswegen seht uns nach, wenn wir jetzt nicht unbedingt Baltimore gegen Cincinnati besprechen, obwohl es natürlich auch spannend war aufgrund des Ergebnisses, aber da stechen dann halt so Spiele wie Seahawks und Packers natürlich raus.
Ja, also unser Plan ist auf jeden Fall, dass wir im Laufe der Saison zumindest jedes Team einmal besprechen, wobei wahrscheinlich doch eher 2 oder 3 Mal, sodass wir wirklich alles einmal so abgedeckt haben und natürlich dann schon auch einen starken Blick auf die Playoff-Implikationen werfen, auf die Teams, die da für die Playoffs relevant sind, weil, ja, ne, muss man halt immer sagen, am interessantesten sind immer die Teams, die gewinnen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was die meisten Leute interessiert. Insofern könnt ihr uns natürlich auch immer gerne schreiben, wenn ihr irgendwie einen Wunsch habt, dass wir doch irgendwie ein Spiel mal irgendwie nochmal rausnehmen. Ja. Ja, dann können wir das natürlich auch so ein bisschen favorisieren in der Planung. Oder anderweitig, vielleicht dann per Direct Message irgendwie bei Twitter ein bisschen schreiben oder so. Also wir sind da immer offen. Wie gesagt, bei Twitter findet ihr uns unter @gfa_pod für Podcast. Wir haben auch eine Homepage, die findet ihr auch bei uns im Twitter-Profil. Das ist gfapod.blog. Eine Facebook-Seite findet ihr ähnlich und haben wir sonst noch was. Ja, wir sind jetzt irgendwie auch bei Stitcher und so weiter und so fort. Bei Soundcloud natürlich auch. Da findet ihr uns, glaube ich, soundcloud.com/gfapod. Ist das richtig?
Ja, boah, ist korrekt.
Das sollte ich doch wissen. Ja, ist richtig. Okay, so viel dazu zu dem Organisatorischen. Felix, du noch was?
Nee, eigentlich nicht. Soweit alles gut. Alles cool.
Gut. Vielen Dank. Wunderbar. Ja, bei uns ist es jetzt auch schon etwas später hier, deswegen beenden wir die ganze Sache hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Felix, für deine kompetente
Expertise,
die du hier...
Vielleicht noch als Info, es könnte gut sein, dass wir vielleicht auch schon diese Woche, aber sonst vielleicht perspektivisch in den nächsten Wochen eine zweite Folge pro Woche noch starten, wo wir vielleicht so perspektivisch donnerstags einen kurzen Überblick auf die dann drauf folgende Woche geben. Sprich, dass wir jetzt immer so dienstags den Spieltag besprechen, der gelaufen ist, und dann donnerstags den Spieltag, der dann kommt, und den dann wirklich ganz kurz halten, die Folge 10, 15 Minuten eben darüber sprechen, was anliegt, vielleicht einfach so einen Ausblick geben, was spannend werden könnte.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall in der Planung, wie schon so oft. Wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir es machen. Wir hoffen, dass wir dann irgendwann in den nächsten, ich würde sagen, innerhalb des nächsten Monats sollten wir dann schon die reguläre Struktur für unsere Planung für den Podcast, für die Regular Season dann doch stehen haben, sodass ihr euch darauf einstellen könnt und wir auch. Und ob wir es dann wirklich mit 10, 15 Minuten schaffen, wird sich zeigen, weil wir ja doch ganz gerne auch mal ein bisschen länger reden. Ne?
Ja, das stimmt. Aber für heute soll es das gewesen sein.
Okay, das denke ich auch. Dann wünsche ich euch soweit nochmal eine schöne Woche, falls wir uns dann am Donnerstag nicht mehr hören. Und Felix, dir natürlich auch.
Ja, danke, dir auch.
Bis dahin.
Ciao.